Morgen. Ich bin seit über 40 Jahren tätig in der Seelsorge und da kann man eine ganze Menge hören an Leid, an Widrigkeiten, schlecht behandelt werden, teilweise in der Familie, Erbschaftsstreitigkeiten, Geschwisterzwistigkeiten, grausame Sachen. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie geht man mit sowas um? Mit Widrigkeiten, mit Bösem, ja, mit Bösem, was uns widerfährt. Und erstmal vorweg, es braucht uns nicht zu verwundern, dass sowas passiert, weil wir leben in dieser Welt und das ist nicht das Paradies auf Erden hier. Wir leben in einer Welt, wo wir nur Gäste sind. Das ist nicht unser wirkliches Zuhause, wo es eigentlich hier auch nicht gerecht zugeht. Die Bibel sagt, dass wir leuchten sollen wie Himmelskörper in einer verdrehten und verkehrten Welt. Und wenn man sich die Tagesschau zu Gemüte führt, dann merkt man, dass die Welt wirklich verdreht und verkehrt ist. Also wie können wir mit dem Bösen, was wir erleben, umgeben? Und da gibt es einige Bibelstellen dazu. Fangen wir mal an mit Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das meint nicht, meide jeden Konflikt, aber so vieles im Leben kann man mit einem Gespräch nicht wirklich lösen. Und nicht jeder ist auch willig, dass Sachen gelöst werden. Und ich möchte das betonen, das, was Gottes Wort uns hier sagt, das ist nicht Schwaches, sondern das ist was Starkes. Das ist deine Art, den Kampf aufzunehmen gegen das Böse. Du überwindest das Böse mit dem Guten. Böses kommt auf uns zu, um uns zu überwinden. Das ist der Plan, dass wir fertig sind, dass wir niedergedrückt sind. Wir sollen kaputt sein dadurch, unser christliches Zeugnis soll geschwächt sein und unser Glauben soll den Bach runtergehen, unser Vertrauen soll geschwächt werden. Aber das Wort Gottes sagt uns, wir können das Böse überwinden und zwar wie? Das Böse wird mit dem Guten überwunden. Also was der Teufel dir zugedacht hat, was dir vielleicht Menschen zugedacht haben an Bösen, um dich fertig zu machen, dich traurig zu machen, dich zum Weinen zu bringen, dich hilflos zu machen. Gott hat gedacht, dass du es überwinden kannst. Wir können überwinden. Die gute Nachricht des Tages heute, du kannst überwinden. Und Gottes Wort zeigt dir den Weg dazu. Ich möchte mal das ein bisschen weniger abstrakt machen, damit wir so ein bisschen auf die Sprünge können, wie das jetzt so aussehen kann mit dem Überwinden. Dazu finden wir in Römer 12 eine Bibelstelle, Römer 12, Vers 14. Da sagt uns das Wort Gottes, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Also wir hier in Deutschland, wir erleben nicht wirkliche Verfolgung als Christen, aber andersrum, wir können doch die segnen, die uns schlecht behandeln, die uns nicht wohlgesonnen sind, die uns das Leben irgendwo schwer machen. Segnet und flucht nicht. Sagt mal, fluchen Christen eigentlich? Jetzt mal umfragen. Also ganz offensichtlich, denn dieser Brief ist an Christen geschrieben. Also die Römer waren Christen und Paulus sagt ihm, Leute, flucht nicht. Ich denke, das sieht nicht so aus, dass der Christ, der jetzt flucht, sagt, ich fluche jetzt oder ich verfluche oder so. Das sagt er nicht. Aber vielleicht sowas wie, der soll mal das erleben, was ich erlebt habe. Der soll auch mal leiden. Der soll mal merken, wie sich das anfühlt, dass es schwer ist, viele kleine Kinder zu haben. Oder der soll mal merken, wie das ist, wenn alleine leben zu müssen und für alles sorgen zu müssen. Der soll auch mal solche Schwierigkeiten haben. Der soll mal wissen, wie das ist, wenn man krank ist und Schmerzen hat. Das sind üble Sachen. Das sind üble Sachen. Also fluchen heißt einfach auch schon jemand Böses wünschen oder Verderben wünschen. Und der Gegensatz dazu ist, wir sollen segnen. Was heißt nichts anderes als Gutes zu reden, wohlwollend über jemanden zu reden. Und wir können auch im Gebet für den anderen ja bitten. Also eine Sache, wie wir Böses mit Gutem überwinden können, ist zu segnen. Römer 12, Vers 17a sagt, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Ist doch sehr einfach eigentlich. Das versteht der Jüngste unter uns, der wahrscheinlich so 12 Jahre ist oder 11. Robby, 12 Jahre? Ja, der versteht das. Ganz einfach. Wenn dir einer Böses tut, tu ihm nichts Böses zurück. Das heißt es. Ganz einfach. Erlebst du gerade im Moment Böses oder hast du Böses erlebt oder es kann passieren, dass du irgendwann wieder Böses erlebst, vergelte es nicht zurück. Handel nicht genauso. Stell dich in deinem Verletztsein oder in deinem Ärger oder in deinem Wut nicht den Kindern dieser Welt gleich. Handle gottgemäß. Handle so, als ob du nicht von dieser Welt bist. Und du bist es nicht. Du bist es nicht. Du bist ein wiedergeborenes Kind Gottes und kannst anders sein als wie der normale Mensch. Ein anderes Wort für vergelten ist heimzahlen. Zahle nicht mit gleicher Münze zurück. So wirst du nicht vom Bösen überwunden werden, sondern das Böse mit Gutem überwinden. Also wenn jemand dein Fahrrad hinschmeißt, dann schmeiße nicht auch sein Fahrrad hin. Wenn einer seinen Hund an deine Auffahrt führt und dass der da einen Haufen hinsetzt, dann geh nicht mit deinem Hund auch dahin zu seiner Auffahrt. Wenn jemand schlecht über dich redet, dann rede nicht wieder schlecht über ihn. Wenn jemand dich kritisiert öffentlich, dann kritisiere nicht zurück. Nicht nach dem Motto, so wie du mir, so ich dir. Unterbreche das Böse. Mach einfach nicht mit. Lebe nicht nach den Gesetzmäßigkeiten und Stärken und Rechten dieser Welt. Römer 12, Abvers 9 hat eine Zwischenüberschrift in der Elberfelder. Da steht, wandel nach dem Grundsatz der Liebe. Das finde ich stark. Hier steht, vergeltet niemand, niemandem, nicht einem Einzigen. Und ich gebe zu, dass das bei manchen schwierig ist, dass es nicht immer einfach ist. Aber glücklicherweise haben wir einen Gott, der uns gerne hilft, wenn wir ihn darum bitten. Römer 12, Vers 19 sagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Sich rächen heißt, ich will den anderen dafür bestrafen, was er mir angetan hat. Das heißt, ich trage was mit mir herum, das so sehr schmerzt und mich so wütend macht, dass ich vergelten will, bestrafen will. Und Gottes Wort sagt, mach das nicht, mach dich nicht mit sowas schmutzig. Begebt euch in die persönliche Freiheit, dass ihr ihm alles überlasst. Warum darf Gott eigentlich rächen? Ja, warum? Weil er gerecht ist. Weil er durch und durch gerecht ist, weil an seinem Tun nichts, aber auch gar nichts Falsches ist. Es ist nicht menschlich gefärbt, nicht gefärbt von negativen Gefühlen und Vorwürfen, von Rachsucht und Bitterkeit. Er reagiert nicht immer Affekt oder in hilfloser Wut, wie wir manchmal. Rachegedanken sind an Gott abzugeben. Das macht frei und nach einer gewissen Zeit auch froh. Wenn du heute Morgen gegen irgendjemanden Rachegedanken hegst, dann sag dir doch in deinem Herzen, ich will mich nicht selbst rächen. Ich will der Person nichts wünschen, sondern ich will lieber von Herzen vergeben, so wie du mir meine ganze Schuld vergeben hast, obwohl ich es nicht verdient habe. Ich übergebe dir diese Sache. Ich übergebe dir diesen Menschen. Und dann mach du mit ihm, was du für richtig hältst. Rachegedanken binden einen fest an einem Menschen. Dann bist du nicht mehr frei. Dann sind die Gedanken da, die kreisen. Dein Reden dreht sich darum, selbst deine Träume, bevor du einschläfst. Oder sogar in der Nacht in deinem Traum wird er dir erscheinen. Und was passiert dann mit dir? Dann bist du ein wütender, verbitterter Zeitgenosse Und andere nehmen das an dir wahr und ziehen sich zurück. Macht keinen Spaß, mit einem verbitterten Menschen zusammen zu sein. Da ist sowas, ja, sowas Vorwurfsvolles, sowas Hartes. Wir wollen uns doch nicht von dem Bösen überwinden lassen, sondern das Böse mit Gutem überwinden, oder? Möchte man Amen hören. Gott. Römer 12, Vers 20. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Dann kommt dieser Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Ich weiß nicht, ob jemand direkt hier einen Feind hat. Aber wenn dir jemand Leid verursacht hat und dir das Leben schwer gemacht hat und echt gemein war und es hungert oder dürstet ihn, dann gib ihm. Das heißt, wahrscheinlich hungert ihn nicht jetzt wirklich nach Essen oder nach Trinken, sondern es wird ihm etwas fehlen. Irgendwann gib ihm. Und was macht das mit dir? Du wirst vom Opfer zum Geber. Und das ist das Prinzip Gottes. Du bist kein Opfer, du bist ein Geber. Du bist herausgehoben aus deiner Opferrolle und du kannst geben. Du kannst sogar deinem Feind geben. Also wenn jemand in der Schule richtig, richtig fies zu dir ist und dann versteht er die Aufgabe nicht, dann lache nicht hämisch in deinem Herzen und freu dich drüber, sondern erkläre ihm die Sachlage. Das macht dich zu einem Geber. Was sagt die Bibel hier? Du sammelst feurige Kohlen auf sein Haupt. Das heißt, es passiert etwas mit ihm. Es passiert etwas mit ihm. Wir können unsere Schalter umschalten, auch wenn es manchmal nicht so leicht ist. Wir können uns festlegen, ja, ich lebe auf Gottes Art. Ich lebe, wie Gottes Wort es sagt. Ich lebe aus Glauben. Und der Heilige Geist wird uns helfen. Wir können sogar unseren Feinden Gutes tun. Wir werden feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das heißt, es wird in einer Weise ein bisschen ungemütlich für ihn, unkomfortabel. Es wird etwas mit ihm passieren. Wahrscheinlich kriegt er seine Gemeinheiten vor Augen gemalt. Ich weiß es nicht. Aber Gott bekommt freie Bahn, um an ihm zu wirken. Durch dein Gehorsam. Ist das nichts? Ist toll, ne? Gott ist dabei, wenn du um seinetwillen gibst, um seinetwillen vergibst und unverdient großzügig bist. Diese Wahrheit finden wir schon im Alten Testament, zwar in Sprüche 25, Vers 21 und 22. Wenn dein Hasser Hunger hat, ich weiß nicht, ob du einen Hasser hast, aber wenn der Hunger hat, gib ihm Brot zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken, denn glühende Kohlen häufst du auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Plötzlich kommt noch der Herr ins Spiel. Der Herr sieht es und er wird dir vergelten. Er wird dir vergelten, weil du seinem Wort gemäß handelst, weil du auf seine Seite trittst und nicht die beleidigte Leberwurst spielst oder deine Wunden leckst, sondern großzügig gibst, so wie er auch gibt. Seine Augen sind auf dich gerichtet und ich sage dir, sie sind nicht gerichtet auf dich zur Strafe. Wieder hat er nicht vergeben, wieder hat er nicht glühende Kohlen auf das Haupt seines Gegners gesammelt, sondern der Herr sieht dich, wo du jetzt stehst, wie du jetzt drauf bist. Und dort will er dich an deine Hand nehmen und dich einen Schritt weiterbringen. Einen Schritt weiter in Vergebungsbereitschaft, einen Schritt weiter in Großzügigkeit, einen Schritt weiter in übernatürliches Leben. In Matthäus 5, Vers 44 und 45a sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Lieben und beten als Reaktion auf Böses. Ich finde das eigentlich schon heftig und auch nicht menschlich einfach, aber es ist möglich, denn Söhne haben die Art ihres Vaters. Ich kenne welche, die ich jetzt so über Generationen kenne, es ist unglaublich, wie manche ihren Vätern ähneln. Dieselbe Körperhaltung, dieselbe Betonung. Und so sollen wir für Gott sein, in der Art des Vaters. Und er sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Handle wie Gott, tu es im Namen Jesus. Wie betet man für die, die uns wirklich Schlechtes wollen? Herr, lass Feuer regnen. Das war jetzt eine Fangfrage, es kam keine Reaktion. Das ist nicht das Gebet, Herr, lass Feuer regnen. Menno, passt auf, Leute. Das ist nicht das Gebet für unsere Feinde. Bete nicht, mach sie fertig, zahl's ihnen heim. Nein, sondern erbarme dich, Herr, so wie du dich über mich erbarmt hast. Erbarme dich über den, der braucht dich. Schick ihm glaubwürdige Christen, die ihm von deiner Liebe erzählen. Herr, klopf an seine Herzenstür. Wenn wir jetzt das so betrachten, dann merkt ihr, dass bei diesem ganzen Thema es zwar auch um die geht, die uns Böses tun, aber eigentlich geht es dabei um uns, um unser kleines Herz. Wie gehen wir mit schwierigen Menschen um? Wie gehen wir mit Menschen um, die nicht wohlwollend sind, die uns als Christen vielleicht blöd finden, unsere Art zu leben blöd finden, was immer. Es geht um unsere Reaktion. Und wenn wir schauen, wie wir reagieren sollen, dann merken wir, dass wir Gott brauchen, nämlich übernatürliches Leben. Und in diesem sollen wir frei von Menschenfurcht sein, frei von der Beurteilung anderer Menschen, sondern wirklich leben, was er für uns hat. Ich möchte noch ein paar hilfreiche Aspekte hoffentlich für euch sagen. 1. Petrus 2, Vers 17a. Erweist allen Ehre. Wem? Allen. Andere Übersetzung sagt, ehret jeder Mann. Und das kommt nicht automatisch. Das braucht das Wissen, dass das der Wille Gottes ist. Das braucht die Bereitschaft zur Umsetzung. Und auch den Glauben, dass es möglich ist, jedermann zu ehren. Erweist allen Menschen Ehre. Anders gesagt, halte jeden Menschen für wertvoll. Und deswegen, ich finde das so gut, dass wir Love Your City haben, dass Geschwister unter uns rausgehen zu den Obdachlosen, um ihnen Ehre zu erweisen, um ihnen Essen und Gemeinschaft anzubieten, Freundschaft. Ich finde das richtig gut. Wir sollen selbst den ehren, der sich nicht ehrbar verhält, vielleicht auch den, der echt fies ist und uns das Leben schwer macht. Wenn ich Menschen Ehre erweise, wird sich das in meinem Reden niederschlagen. Dann passt nicht sowas zu sagen, oh, so eine Zimtzicke, so eine olle Kuh, so ein blöder Kerl oder ähnliches. Ich könnte jetzt ganz vieles Zeug sagen, mache ich aber nicht. Hier sind Kinder unter uns. Man kann vieles sagen, das ist nicht gut. Wenn ich mir das zu eigen mache, jedermann zu ehren, dann werde ich mit anderen Augen auf Menschen schauen. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie blind bin für Schlechtigkeit, Unaufrichtigkeit, dass ich jetzt nicht klar sehe. Ich sehe sehr klar. Ich sehe sehr klar und deswegen entscheide ich mich, ja, ich will jedermann ehren. Ich kann realisieren damit, jeder ist geliebt und geschaffen von Gott und für jeden hat Jesus alles bezahlt. Wir sind nicht geschaffen für Hochmut oder Verurteilung, sondern zum Ehren. Das ist eine Sichtweise, ich denke, die Welt nicht kennt und auch nicht umsetzen kann. Aber wir können das, weil wir Jesus haben. Also, wenn wir ihr Böses erleben und als Gegenreaktion nicht zurückschlagen, nicht verbittert zurückziehen, keine üble Nachrede verbreiten, sondern eine Haltung der Ehre beibehalten, dann ist das wirklich Sieg. Ich kann mir vorstellen, dass Gott zu Jesus sagt, schau dir nur den an. Der macht's, wie wir es uns vorgestellt haben. Der macht's. Der geht den göttlichen Weg in seinem Leben. Noch im Spezielleren lesen wir in Epheser 6, Vers 2 und 3. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Hier steht nicht, ehre deine Eltern, wenn sie tolle Christen waren, dir alles gut vorgelebt haben, immer gerecht waren in ihren Bestrafungen, dich immer gehegt und gepflegt haben, nie ein böses Wort gesagt haben und wenn doch, dann sich sofort und aufrichtig entschuldigt haben. Das steht hier nicht. Hier steht einfach, das ist der Wille Gottes. Ehre deine Eltern, weil es deine Eltern sind. Hier steht nicht lieben. Das ist sogar ein Unterschied. Ehren. Also ehren kann man sogar die, die nicht sich gut verhalten haben. Die vielleicht schlechte Eltern waren. Das kann man schon so benennen. Das gibt's. Und Gott sagt, es wird dir wohlgehen und du wirst lange leben auf der Erde. Gott wird für dein Wohlergehen sorgen, selbst wenn deine Eltern nicht so sind, wie sie sein sollten. Das war eine der ersten Bibelstellen, die ich unseren Kindern beigebracht habe, auswendig. Da waren sie noch ganz klein, ganz, ganz klein. Aber ich wollte sehr gerne, nicht die Ehre, aber ich wollte, dass es ihnen gut geht. Bei dieser grundsätzlichen Entscheidung für die Ehre für deine Eltern geht es nicht um einen Schwall liebevoller, dankbarer Gefühle. Überhaupt kein bisschen. Es geht nur um eine Haltung. Es geht nur um eine Haltung. Das Anerkennen des Willens Gottes und ein Handeln danach. Gott wird sich zu dir stellen da, selbst wenn du drum ringen musst. Zumindest wird dein Herz frei werden von Vorwürfen, von Wut. Und was das wirklich Schlimme ist, wenn man seinen Eltern nicht vergeben hat, man wird genauso. Man macht genau das, was man eigentlich hasst. Deswegen lieber schnell vergeben. Lukas 6, Vers 31 sagt, und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Behandle Menschen so, wie du behandelt werden möchtest. Kann man sich ja dann fragen, wenn ich jetzt der andere wäre, wie würde er behandelt werden wollen? Und dann kann man dementsprechend handeln. Also ich persönlich, ich möchte nicht angebrüllt werden, möchte nicht zugetextet werden mit Bitterkeit oder mit Vorwürfen, möchte nicht vorgehalten bekommen, was ich vor einem Jahr falsch gemacht habe. Oder am besten alles auf den Tisch von meiner ganzen, alles, was ich auf einen Tisch gebracht, was ich alles falsch gemacht habe in meinem Leben, möchte ich nicht. Ich glaube, das möchtest du auch nicht. Deswegen, ja, verhalte dich auch so zu deinem Nächsten. Also, wer möchte von euch öffentlich angegriffen werden? Keiner. Man möchte überhaupt nicht angegriffen werden, ist doch so, oder? Man kann versuchen, sich in den anderen hineinzusetzen, über ihn Gedanken zu machen und ihn zu segnen und nicht ihm zu fluchen, ihm Ehre und Respekt zu geben. Was kann man machen, wenn ein anderer richtig sauer auf dich ist? Wenn du ihm zur Plage geworden bist und er sich abmühen muss, dich zu segnen und dir nicht zu fluchen? Das Problem ist, wir sind ja nicht immer die Opfer, immer alle so unschuldig und so lieb. Oh, die anderen bösen Menschen, sondern wir haben ja auch was auf dem Kerbholz, oder? Machen Fehler, reden zu viel, verletzen andere, machen Dinge falsch. Ich denke, ein aufrichtiges Bitte vergib mir ist richtig. Aber nicht bitte vergib mir, aber du hast auch. Einfach nur für das, was ich getan habe, vergib mir. Und dann bist du frei. Ich denke, wir sollten schnell sein, im Vergib mir zu sagen, im aufrichtigen Vergib mir. Als Ehepaare unbedingt. Unbedingt. Als Eltern unbedingt. Ein Kind zu bestrafen und zu sagen, wenn du es diesmal nicht warst, dann ist es für die Male, die ich dich nicht erwischt habe, ist irgendwie nicht das Richtige. Versteht ihr, was ich meine? Vergib mir, ich habe falsch gehandelt. Eltern sollen sich bei ihren Kindern entschuldigen, wenn sie falsch gehandelt haben. Und Kinder bei ihren Eltern. aufrichtig und nicht nur, damit sie um die Strafe kommen. In der Gemeinde sich aufrichtig vergeben, von Herzen vergeben. Wir versündigen uns auch einander. Und je enger wir aufeinander kommen, je näher wir uns kommen, desto mehr passiert es, dass man was Falsches sagt. Mit Absicht oder einfach aus Versehen. Es gibt eine sehr interessante Bibelstelle, die möchte ich noch als letzte euch sagen. Sprüche 21, Vers 14. Eine Gabe im Verborgenen wendet Zorn ab und ein Geschenk im Gewandbausch heftigen Grimm. Das ist nicht der pseudopsychologische Ratschlag in der Zahnarztpraxis oder beim Friseur. Das ist Wahrheit. Das sagt Gottes Wort. Das heißt, ein Geschenk, was man heimlich, also etwas mitbringt, nicht öffentlich überreicht, sondern im Gewandbausch, sozusagen eine Überraschung. Ich möchte dich erfreuen. Oder ich möchte mich hiermit entschuldigen. Ich möchte dir als kleines Geschenk machen. Das wendet Grimm ab. Wieder ist natürlich der Gedanke dahinter Aufrichtigkeit. Das Geschenk macht es nämlich eigentlich gar nicht. Also es geht nicht um Geschenk, sondern es geht da um eine Haltung. Ich möchte dir etwas geben oder du möchtest mir etwas geben, mir für eine Freude machen. Und wenn du jemanden verärgert hast, oder andersrum, warum kommen Ehemänner mit einem Blumenstrauß? Was meint ihr? Das ist die positive Nachricht, ja? Sie wollen die Prinzessin erfreuen und glücklich machen. Die andere Sache könnte sein, könnte, dass Worte gefallen sind, die nicht hätten fallen dürfen. Eine Entschuldigung sozusagen. Ist schön, wenn man sich entschuldigt mit einem Blumenstrauß, darum geht es jetzt auch nicht. Was ich sagen will ist, man sollte sich viel öfter beschenken, mit und ohne Anlass. Aber wir sind bei Gottes Wort und Gottes Wort sagt, eine Gabe im Verborgenen wendet Zorn ab und heftigen Grimm. Das ist die Wahrheit. Und das sollten wir nutzen. Uns zu nutzen zu machen, dass der Grimm in unseren Familien geringer wird. Hausaufgabe an alle jungen Ehemänner, bringt Blumen in dieser Woche nach Hause. Macht das wirklich und sagt, wie sehr ihr eure Frau liebt. Noch eine Stelle, noch. Römer 12, Vers 18. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wenn möglich, es ist nicht immer möglich. Ist so. Es ist nicht immer möglich. Aber wenn es möglich ist, so viel es an dir ist, lebe in Frieden. Und ich möchte das wirklich runterbrechen auf die familiäre Situation. Ich merke, dass einige nicht glücklich sind in ihren Beziehungen, in ihren Ehebeziehungen. Und ich sage dir, Ausbrechen aus der Ehe ist keine Option. Es ist angesagt, zu arbeiten. Es ist angesagt, zu säen, egal ob du Mann oder Frau bist. Es ist angesagt, zu investieren und auf Gottes Kraft zu setzen. Es ist angesagt, vielleicht ein Geschenk zu machen. Aber das größte Geschenk sind liebende Worte. Ich glaube, dass wir als Frauen viel schöner werden, wenn wir zu hören bekommen, wie schön wir sind. Wie toll wir sind. Das wollen wir Frauen hören. Also ihr Männer, wenn ihr das nicht gewusst habt, ich sag's euch. Das wollen Frauen hören. Du bist die Beste, du bist die Liebste. Und Männer wollen hören, ja, wie gut sie für die Familie sorgen, wie stark sie sind, wie wir uns als Frauen wohlfühlen bei ihnen. Das müssen wir ihnen sagen. Woher soll der Mann das wissen, wenn du es ihm nicht sagst, ihn nicht spüren lässt? Soll er es von der schicken Sekretärin hören, wie toll er ist? Nein, soll er nicht. Er soll es von dir hören. Deswegen kämpft drum. Kämpft drum, dass es bei euch besser wird zu Hause. Kämpft drum. Legt was rein. Liebende Worte. Ehre. Ehrt jeder Mann. Ehre deinen Ehemann. Ehre deine Ehefrau. Tu es. tust, damit es besser wird, damit wir schlagkräftiger werden und auch vor allen Dingen glücklicher. Glücklicher. Lasst uns übernatürlich leben, im Glauben an die Kraft Gottes in uns. Wenn du das jetzt schon seit Jahrzehnten lebst, umso besser. Du machst bis an dein Lebensende, aber wenn du da noch nicht so viel drüber nachgedacht hast, dann fang einfach jetzt an. Überwinde das Böse mit dem Guten, wachse darin. Das ist selbstständiger und natürlicher. Und ich sag dir, es macht Spaß, frei zu sein von Vorwürfen, von Bitterkeit. Lass uns aufstehen. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, du bist so stark, dass du das in uns schaffen kannst. Dass wir nicht Opfer bleiben, nicht uns in Minderwertigkeitsgefühlen sudeln, sondern dass wir Geber sind, dass wir Segner sind und keine Menschen, die Fluch bringen, die andere besudeln mit ihren Gedanken, mit ihren Worten oder Taten. Danke, dass du in uns wohnst, Herr, und dass du Kraft hast. Kraft hast, das zu durchbrechen, was sich angesammelt hat. Und die unter euch, die wirklich mit ihrer Ehe Probleme haben, sprich in deinem Herzen mir nach. Herr, verzeih mir, dass ich so gleichgültig war und hart. Vergib mir, dass ich nicht gekämpft habe und dich nicht hineingelassen habe in meine Ehe, sondern grob war und kalt. Komm, Heiliger Geist, jetzt und mach heil. Schenk Glauben und neue Hoffnung für gute Ehebeziehungen. Schenk gute Ideen, Herr, wie es neu entfacht werden kann, das eheliche Feuer, die Liebe zueinander. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du an uns wirkst. Und ich möchte einladen, während wir das ein Lied singen. Wer Segen gesegnet werden möchte, der mag einfach nach vorne kommen und sein Anliegen sagen und erwarten, dass Gott dich in deiner persönlichen Situation rettet.